Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll, ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute darf ich wieder einen Gast begrüßen. Haha, surprise, surprise. Der hatte aber keine lange Anreise. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast. Mein lieber Kollege Gunnar Dentner. Hallo.
Hallo, Laura.
Ja, ich habe dich ja quasi, warte mal, zwei Büros sitzt du weiter als ich. Richtig?
Genau.
Ja. Zwei Büros weit? Nee.
Ja, also zwei Büros und ein Sekretariat.
Ja, das stimmt, genau. Also ich musste mich, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen, richtig anstrengen, um ihn davon zu überzeugen. Ich stand einfach jeden Tag in seiner Tür. Nein, totaler Quatsch. Er hat sich so halb freiwillig gemeldet und gesagt, er könnte sich vorstellen, mal als Gast in den Podcast zu kommen, mit mir zu quatschen. Er ist selbst eben auch Datenschutz-Consultant, also mein Kollege hier bei Intersoft Consulting. Du bist Rechtsanwalt und du hattest durchaus, bevor du in die Datenschutzberatung gegangen bist, deine ganz eigene Karriere als Rechtsanwalt. Aber vielleicht kannst du dazu ja einfach selber gleich noch ein bisschen was erzählen. Du bist erst ein bisschen später im Datenschutz hier bei uns gelandet und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und für alle, die schon lange sich eine Datenschutz-Schnack, wann wird wieder einfach nur ein bisschen über Datenschutz geredet, Folge gewünscht haben und all die, die sich auch bei mir gemeldet haben in den letzten Monaten, an die erstmal nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr euch meldet. Einfach auch mal sagt, was euch gefällt und was euch vielleicht mal fehlt. Und ich höre euch. Also wir hören euch. Und dafür ist Gunnar heute da und kann mit mir so richtig ein bisschen losquatschen über alles, was die Datenschutzwelt gerade so hergibt.
Genau, das habt ihr nun davon.
Ja, das habt ihr davon. Genau.
Ja, vielen Dank, Laura. Wie du schon gesagt hast, ich bin nicht immer im Datenschutz unterwegs gewesen, sondern ganz schön lange Zeit auch in anderen Rechtsgebieten. Also wirklich klassisch ausgebildeter Rechtsanwalt und war dann über 10 Jahre lang als selbstständiger Rechtsanwalt tätig, überwiegend im zivilrechtlichen Bereich, das schon. Aber habe da relativ viel unterschiedliche Dinge gemacht, hatte aber immer mein Interesse mehr so im IT-Bereich. Mhm. Und das ist einfach im Laufe der Zeit dann immer deutlicher geworden und es ging immer mehr in Richtung IT und immer mehr in Richtung Datenschutz irgendwann. Und spätestens als die DSGVO dann so aufzog, da war dann für mich irgendwie klar, das Thema muss ich mir mal ein bisschen genauer angucken. Und das habe ich dann gemacht. Dann hat es noch eine Weile gedauert, aber irgendwann war es dann Zeit für den Umzug raus aus der Kanzlei und hinein zu ICS.
Ja, also ich freue mich. Ich muss aber ehrlich sagen, ich fühle mich gerade auch mal an alle, so Shoutout zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die so Einzelkämpfer sind und sich durchsetzen. Ehrlicherweise, ich weiß manchmal nicht, wie ihr das so macht. Ich bin ganz ehrlich, weil ich ja super privilegiert bin. Ich kann hier den Flur in die eine Richtung und in die andere Richtung gehen und habe immer irgendwen da zum Austausch. Und wenn es manchmal ist, wenn ich selber den Eindruck habe, ich habe ein Brett vorm Kopf oder ist ein komischer Tag oder irgendwer war doof zu mir oder einfach nur so zum Quatschen oder irgendeine neue Entscheidung kommt raus und ich muss mich mal aufregen über ein Bußgeld oder es ist halt immer wer da und ja, Kunda muss öfter mal herhalten. Und jetzt heute ganz offiziell quasi mit Aufnahme. Also ich reg mich schön auf oder wir regen uns vielleicht einfach zusammen schön auf.
Sehr gerne, sehr gerne.
Mhm. Und dann haben die anderen auch was davon. Anyway, ich bin noch total tiefenentspannt. Ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Die langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das schon. Ich bin im Sommer regelmäßig ein bisschen länger weg und bin dann in den USA. Letztes Jahr hatte ich auch ein bisschen erzählt, diese Vorwehen vom Wahlkampf letztes Jahr und was das quasi mit meinem Social-Media-Algorithmus gemacht hat, also für alle, die keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede, die müssen einfach nur mal in die Folge gucken. Ich glaube, das ist die September-Folge aus dem letzten Jahr, aber ich kann euch das gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da war einfach so eine Stimmung, aber dieses so Laid-Back-Feeling, das habe ich jetzt schon noch, aber ich habe wieder ganz oft gedacht in den USA und für alle, die denken, ich bin eine kaputte Schallplatte, tut es mir leid, aber es drängt sich so auf, wieder gedacht so, es ist schon dolle anders bei uns in Europa. Also Sachen, die quasi total normal auch für mich einfach sind, nicht nur als Datenschützerin, sondern einfach als ja, EU-Bürgerin, die wieder also ein ganz anderes Selbstverständnis in den USA sind. Also wie mit meinen Daten umgegangen wird und was da normal ist. Also so der so Lowlight war unter anderem, ich war in einem Hotel und nicht nur, dass ich natürlich ungefragt den Newsletter jetzt bekomme, weil ich da eine Nacht übernachtet habe. Also davon mal ganz ab. Ja, darauf war ich eh schon eingestellt. Nein, sie haben mich auch direkt für ihr gesamtes Rewards-Programm eingetragen. Also ich habe jetzt auch schon ganz viele tolle Punkte gesammelt. und ich soll bei ihren Partnern jetzt kaufen. Und im Übrigen haben sie auch noch eine eigene Kreditkarte. Gar kein Ding, die kann ich auch noch haben. Also ich war auch wieder, oh, okay, ja, ist anders, ja.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch in der Tat einer der Punkte, die mich dann auch mehr noch in Richtung Datenschutz gedrängt haben.
Ach echt?
Ja, ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen ideologisch unterwegs da, auch was den Datenschutz angeht.
Okay, also ich das muss aber traurig sein dann für dich manchmal.
Ja gut, die USA wären traurig, aber ich lebe ja nicht in den USA. Von daher, ich konnte mich ja freuen, als die DSGVO kam und ja, wir da quasi so ein bisschen mitgemischt haben als deutsche Datenschützer. Aber ja, also ich bin schon immer sehr, sehr skeptisch gewesen gegenüber Social Media und gegenüber übermäßigen Datenverarbeitungen. Mhm. Das hat sich so durch mein Leben gezogen. Ich konnte damit nie was richtig anfangen, hatte immer so meine Bedenken dagegen. Mhm. Hab dann natürlich auch so ein bisschen was Entsprechendes gelesen in die Richtung und fand meine Bedenken dummerweise immer noch weiter bestärkt, ohne dass ich jetzt glaube, dass ich da in einer Bubble gefangen war. Und ja, dann kam halt diese Umorientierung im beruflichen Bereich quasi noch dazu und es ergab einfach alles Sinn dann, ne? Also Datenschutz war irgendwie wichtig für mich und dann kam die DSGVO mhm. und ich dachte, jo, dann willst du auch in dem Bereich ausschließlich arbeiten zukünftig. Und mhm. genau das habe ich dann eben auch getan und bin zu euch gekommen hier oder mhm. zu uns, zu ICS. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen hier, von daher.
Das stimmt allerdings.
Kann ich, glaube ich, uns sagen.
Total. Ja, ich glaube, egal wem ich, also die Reaktion und ich bin sicher, viele unserer Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das, wenn man so sagt, ich bin im Datenschutz tätig. Also es gibt so eine Klischee-Reaktion, also die ja doch so eine Mischung aus Irritation und Entsetzen, so würde ich das vielleicht beschreiben bei vielen. Ja. Sogar auch, also auch gerade unter Juristen, bei denen dann so ein bisschen Unverständnis ist, warum machst du denn sowas?
Ja, machst du das freiwillig?
Ja, das ist auch echt eine typische Frage, stimmt. Und was ich dann häufig auch wirklich gerne erkläre ist, also obwohl ich glaube, nicht ganz so idealistisch bin wie du bei der Sache. Es ist schon so der Gedanke, quasi auf der guten Seite der Macht zu sein. Jedenfalls mhm. überwiegend. Und ja, Star Wars-Bezüge hier sind gewollt. also das ist schon ein Teil der Wahrheit. Also man kämpft für Grundrechte und versucht in einer Welt, die dagegen immer mehr steuert. Jedenfalls kriegt man den Eindruck, eindeutig, ja, die gute Seite, definitiv, ja.
Du hast ja total recht. Man muss nur ein bisschen rumgucken und schon findet man etliche Beispiele, wo es irgendwie gerade nicht so richtig gut läuft mit den mhm. Grundrechten oder mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Und naja, wir müssen nicht in die USA gucken, vielleicht bleiben wir mal hier, aber du, auch
total. Da gibt es Anlass. Also, wobei tatsächlich USA ist das, also ich kam quasi gerade aus dem Urlaub zurück. Da ergab sich direkt eine EuG-Entscheidung, die sich direkt ja um die USA drehte, also beziehungsweise um das Data Privacy Framework, also der quasi Angemessenheitsbeschluss, um einen Drittstaatentransfer in die USA zu ermöglichen. Von Personenbezogen, dann kennt er alles. Aber das war auch relativ interessant, weil, also kaum war ich wieder da, schon war USA schon wieder Thema. Also die Kurzvariante ist, zunächst muss die Wirtschaft nicht bangen. Der Beschluss hier, also sprich das Data Privacy Framework, hat erstmal Bestand. Das ist so quasi die Kurzvariante. Aber total interessant. Also in der Datenschutzbubble wird ja quasi gefühlt ab Tag 1 rumphilosophiert, seitdem das da ist, ab wann es wohl Schrems 3 gibt. Also ich hoffe, euch kommt das jetzt nicht zu den Ohren raus, aber es ist ja tatsächlich irgendwo so. Aber jetzt ist der erste Aufschlag da. Was war denn dein Gedanke, als du das gesehen hast?
Ja, wahrscheinlich kein La Tombe 1 oder sowas in der Richtung, denn so hieß der Kollege ja, glaube ich, der französische Abgeordnete.
Ja, nee, das geht auch gar nicht so, rollt auch gar nicht so von der Zunge, ne? So wie.
Ach, ich fände das schön. Ich habe ja so ein französisches Faible und auch einen französischen Hintergrund so ein bisschen. Also,
das scheinen alle meine Podcast-Partner immer irgendwie zu haben. Das verfolgt mich ein bisschen, so ein bisschen frankophil. Naja, egal.
Das tut mir leid, aber ja, ich kann das nicht von der Hand weisen. Von daher, ich hätte es dem Herrn Philippe Laton sehr gegönnt, aber er ist ja nun leider nicht durchgekommen mit seiner Klage. Vielleicht lag es auch daran, dass die einfach ein bisschen zu beschränkt war auf wenige Klagpunkte tatsächlich.
Stimmt.
Eine Nichtigkeitsklage gegen den Angemessenheitsbeschluss und gestützt eben so auf 5 Kernargumente und die hat der EuG jetzt mal so ein bisschen auseinandergenommen und gesagt, im Endeffekt, nö, das passt schon alles so. Ob man das so richtig überzeugend findet, ich weiß nicht so ganz. Also da muss man nicht Schrems sein oder Schrems heißen, um an der einen oder anderen Argumentation vielleicht seine Zweifel zu haben.
Ich glaube, durchaus einen gewissen wirtschaftlichen Druck, der ja zu allen Zeiten bestand, der sich einen Datentransfer, ich sag mal, zwischen Europa und den USA überwiegend wünscht. Ich will sagen wünscht, aber eigentlich will ich mehr sagen braucht oder notwendig ist. Das sehe ich natürlich und ich glaube, das sehen ganz viele andere auch. Das zeigte sich ja auch damals, als das Data Privacy Framework kam. Wenn man also mal so kurz nochmal so historisch, aber 5 Jahre zurückguckt, was war denn da eigentlich los und was war vor 4 Jahren dann und wie waren so, wir erinnern uns noch die Erklärung zwischen beiden und unserer EU, wie heißt sie? Es ist weg, hier,
von der Leyen,
danke. Eben war sie, ich sah sie vor mir, ich sah sogar ihre Frisur vor mir. Aber
das ist auch das Erste, was man sieht.
Aber tatsächlich, der Name war eben für 2 Sekunden weg. Nee, genau. Und ich erinnere mich da noch gut dran und an diese Erklärung, also das war ja auch politisch unbedingt gewollt, um hier vor allen Dingen auch wirtschaftlich der Wirtschaft zu ermöglichen. Aber man sieht natürlich auch, die politische Lage hat sich sehr verändert. Das kann man jetzt auch nicht anders sagen. Ist jetzt hier kein Politik-Podcast, ne? Also es ist, aber es ist faktisch anders und die Administration in Washington hat möglicherweise ganz andere Ziele und auch andere Themen und das ist durchaus spannend, was das jetzt bedeutet und viele der Fragen, die sicherlich sehr kritisch auch betrachtet werden könnten zum Data Privacy Framework, die waren überhaupt nicht Teil dieses Verfahrens. Ich glaube, das kann man mal festhalten.
Ja, und selbst wenn es darum ging, wie denn jetzt die Rechtslage in den USA zu bewerten ist, und das war ja schon dann jedenfalls bei einer der Fragen durchaus Gegenstand. Da ging es um
sorry. Ich weiß, entschuldigt, ich bringe leider Gunnar zum Lachen, weil ich wäre fast eben vom Stuhl gefallen. Also es ist meine Schuld, entschuldige bitte.
Alles gut, Abstürze sind völlig normal. Aber jetzt bringst du mich natürlich auch komplett raus. Also, wo waren wir? Die politische Lage in den USA machte nun durchaus auch das eine Thema virulent, nämlich inwiefern man das Datenschutzniveau in den USA wirklich als gesichert oder auch das Vorgehen von Betroffenen in Sachen Datenschutz als noch einigermaßen sicher ansehen kann. Das war, ich glaube, der zweite oder dritte Punkt, den der Herr Latombe da geltend gemacht hat, hinsichtlich des Gremiums, das ja eigentlich für die Betroffenen oder über die Rechte der Betroffenen wachen soll und eben die Beschwerden der Betroffenen bearbeiten soll. Dieses Gremium ist halt kein gesetzlich irgendwie verankertes Gremium, sondern das basiert allein auf dieser Executive Order, von der du sprachst. Und wie das in der Natur einer Executive Order liegt, heißt das ja auch, dass die mit der nächsten Executive Order oder der nächsten Entscheidung des Präsidenten, des aktuellen Präsidenten, dann auch wieder hinfällig sein kann. Und die Kritik hieß ja schlicht und ergreifend, dieses Gremium ist quasi nicht gesichert. Und ich weiß auch nicht, wie man das in der aktuellen Lage wirklich als, in der aktuellen politischen Lage als gesichert ansehen kann. Von daher hat mich die Entscheidung schon so ein bisschen überrascht. Ich finde, die ist einigermaßen nonchalant so darüber hinweggegangen. Hatte natürlich ihre Argumente, aber ja, wie gesagt, Herr Schrems hätte es sicherlich anders gesehen oder nicht hätte es anders gesehen, sondern wenn man guckt, was er sagt, der hat auch schon deutlich seinen Standpunkt formuliert und ja, würde mich nicht wundern, wenn wir von ihm demnächst wieder mal was hören würden, also wenn es da einen neuen Anlauf gäbe, weil gerade in der aktuellen politischen Lage wird es immer schwieriger für den Datenschutz in den USA. Fürchterlich.
Interessant ist ja vielleicht auch hier nochmal rauszustellen, also für alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mir nicht versprochen, aber wahrscheinlich kennt ihr ja sowieso schon von mir. Also ich habe ja EuG gesagt, ne? Und das ist kein EuGH-Urteil.
Das hoffe ich auch.
Ich glaube, du hast das ganz ordentlich und richtig gesagt. Also ich wollte ja eigentlich nur unterstreichen, dass wir uns nicht versprochen haben, sondern dass das ja tatsächlich nicht der EuGH war, der hier sich geäußert hat. Und jetzt hier dieses Verfahren nicht zwangsläufig zu Ende sein muss. Auch noch Rechtsmittel gibt. Hier ist eine Frist. Ich bin, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon längst wissen, ich bin hier nicht die Instanz für Europarecht. Also ich versuche mal alles so gut wie möglich nachzuvollziehen, aber es war nie meine Stärke, schon nicht im Studium. Ich stehe da auch total zu. Aber ich habe verstanden, auch von der Pressemitteilung, hier ist jetzt eine gewisse Zeit, in der eben noch auch was passieren könnte. Und das könnte eben auch noch zum EuGH gehen. Das wäre natürlich dann interessant. Plus, korrigier mich bitte, Gonna, wenn du das besser weißt, aber hier können eben durchaus auch noch neue Aspekte eben Teil des Verfahrens werden, was natürlich dann interessant sein könnte.
Ich kann dich leider gar nicht korrigieren, da mein juristischer Background im Europarecht noch viel länger zurückliegt als deiner. Ich wollte jetzt hier nicht Altersbashing betreiben, schon gar nicht gegen mich selbst, aber ich habe das mal studiert, ne, so im Studium, da war Europarecht durchaus sehr interessant, aber aktuell, naja, es ist halt nicht unser tägliches Brot. Wir haben ganz andere Themen, mit denen wir uns befassen. Und da ist dann die Praxis doch der Tod der Theorie, sagen wir mal so. Mhm. Und gerade was Europarechtsverfahren angeht, da mögen bitte andere Erläuterndes zu beitragen, aber ich nicht.
Ja, also ich habe auch mein Wissen dazu, ist sehr intensiv. Also natürlich zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme dieser Folge liegt die Pressemitteilung zu diesem Urteil vor. Und, wenn ich es richtig weiß von dir, Gunnar, die französische Variante.
Ja, man unterschlage nicht die portugiesische. Aber,
oh, okay, sorry. Fair enough.
Fair enough, ja. Die Französische, ich habe sie mir tatsächlich angeguckt. Ich habe mal kurz in die französische reingeschnuppert, weil ich ja schon sagte, ich habe da so einen frankophilen Touch. Mhm. Aber der endete dann, als der frankophile Touch sich mit den juristischen Formulierungen des Gerichts konfrontiert sah, weil das waren dann so wirklich geschwurbelte Sätze, wo man nicht nur dachte, ach du meine Scheiße. Pardon. Also das war für mich dann doch zu herausfordernd am Ende, beziehungsweise die Praxis verlangte meine Aufmerksamkeit woanders, sagen wir mal so.
Naja, also ich habe mittlerweile, ich glaube, wenn man lange genug sowieso im Datenschutz tätig ist, aber auch insgesamt als Juristin und Jurist unterwegs ist und sich mit höchstrichterlicher Rechtsprechung auch aus Europa auseinandersetzen will, man bekommt ja eine gewisse Routine auch darin, solche Urteile zu lesen. Die haben ja eine gewisse Form, die haben einen bestimmten Ablauf, darauf kann man sich gut verlassen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, also man wird auch grundsätzlich etwas schneller, aber es gibt genügend Formulierungen. Ich mache da auch aus meinem Herz keine Mördergrube, ne? Also es gibt Randnummern, die lese ich auch 5 oder 6 Mal auf Deutsch.
Absolut.
Und bin dann immer noch nicht sicher, habe ich es vollends erfasst und stelle dann manchmal etwas erleichtert fest, wenn dann so Stück für Stück die Bemerkungen und Anmerkungen zu den Urteilen kommen. Oh, nee. Das kann man so und so sehen. Ich hab's jetzt, also kein Versagen, kein juristisches Versagen auf meiner Seite. Offensichtlich kann man das unterschiedlich sehen. Aber ich habe es eben nochmal ganz schnell nachgeguckt. Also die Frist ist wohl irgendwie 2 Monate plus 10 Tage. Da könnte also durchaus noch was kommen. Vielleicht sind wir zum Ende des Jahres ein bisschen schlauer, ob es da vielleicht weitergeht. Ich würde es ja schon interessant finden, vor allen Dingen, weil die Besprechungen, die sich jetzt schon so abzeichnen, zeigen, es gibt genügend Fragen, die jetzt nicht thematisiert wurden, beziehungsweise in die auch von dem, was hier, ich sag mal, streitgegenständlich war, eben auch durchaus nochmal vertiefter betrachtet werden könnte. Also ich finde es ganz spannend. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich nicht alleine, da bleiben wir wahrscheinlich alle dran. Und witzigerweise, in der gleichen Woche, als dieses EuGH-Urteil, also zum Data Privacy Framework kam, als ob man es echt nicht, also als ob wir es nicht hätten besser planen können auch, kam eine EuGH-Entscheidung, die übrigens auch, auch wirklich, ich habe es nicht geplant, es hätte nicht besser sein können, ne? Vorher auch eine EuGH-Entscheidung war. Übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die mal im Podcast besprochen, beziehungsweise, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damit Cornelius gequält, der darauf nicht ganz so viel Lust hatte. Ich war ganz aufgeregt und er hat sich, glaube ich, über mich gewundert. Naja, aber vielleicht erinnere ich das auch falsch. Und die ist in der gleichen Woche gekommen und die hat es ja so richtig in sich. Und wie immer, liebe Leute, ihr wisst es, ne, alle Urteile und alles, was ihr dazu wissen müsst und so, ne, steht natürlich immer in Shownotes. Ihr könnt euch darauf verlassen. Auch in diesem Fall machen wir das natürlich, damit wir alles schön nachlesen können. Und möglicherweise zwischen, wir machen gerade diese Aufnahme und dann kommt die Folge raus, vielleicht gibt es dann ja auch von der EuG-Entscheidung mehr als Portugiesisch und Französisch. Mit ein bisschen Glück ist die deutsche oder englische Variante dann demnächst auch verfügbar. Aber zurück, EuGH-Urteil.
Auf Deutsch?
Auf Deutsch.
Der Wahnsinn.
Ja, nicht nur so Pressemitteilung. Ich bin ja immer ein bisschen zögerlich, wenn ich nur eine Pressemitteilung habe, weil, also nicht, weil ich immer denke, oh, mir fällt ja nichts Besseres ein am Abend, als eine EuGH- oder EuG-Entscheidung zu lesen und an, wie ich eben schon erzählte, Randnummern da so zu verzweifeln. Aber hier war ich richtig happy, weil auf dieses Urteil habe ich gefühlt, naja, gewartet, seitdem die EuG-Entscheidung da ist und klar ist, dass da der Weg weitergeht.
Und du dachtest jetzt, wo Cornelius nicht da ist, musst du mich halt quälen.
Das
ist ein nachvollziehbarer Ansatz, den ich natürlich trotzdem nicht gutheißen kann, aber jetzt sitze ich hier.
Jetzt sitzt du hier. Es ist halt, mitgehangen, mitgefangen. Was soll ich dir sagen? Mein Co. trifft hier immer das gleiche Schicksal. Also ich bin da auch total gerecht. Ich finde, da könnte ich auch ein bisschen, also ich finde, das ist eigentlich ganz nett von mir. Es ist so, du bist verlässlich, vorhersehbar.
Ja, total.
Oder? Also,
Heißt das nicht mal kein Recht im Unrecht? Erinnere ich das nicht irgendwie so? Keine Gleichheit im Unrecht? Ach Herrgott, das Jurastudium ist so lange her.
Ich habe den Eindruck, dabei komme ich nicht ganz gut bei weg. Also warte mal, nee, nee. Also,
aber du darfst mir gerne erzählen, was du denn jetzt davon hältst, weil ich habe das Gefühl, das brennt dir auf der Seele.
Ja, das ist voll, also das
mir
stimmt.
Mir zugegeben war es nicht ganz so sehr, aber du hast ja eine Vorgeschichte.
Ich habe eine Vorgeschichte. Also für alle, die sich die ganze Zeit, worüber redet diese Frau denn bloß? Also ganz kurz, also wir reden über eine Entscheidung, die in der ersten, nicht in der ersten Instanz, aber im ersten Schritt, und das ist das, was wir damals schon besprochen haben, beim EuG lag. Es geht wirklich im Kern um personenbezogene Daten. Das ist wirklich, es ist so eine absolute, wenn nicht die Grundlagenentscheidung dieses Jahres und auch vielleicht sogar überhaupt, keine Ahnung. Also der EuG hat sich schon intensiv damit beschäftigt, wann personenbezogene Daten personenbezogen sind. Und nunmehr lag es jetzt dem EuGH vor. Und kleiner so Spoiler-Alert, ist ein bisschen anders gelaufen als beim EuG. Das kann man jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen. In der Rechtssache, und das erklärt dann vielleicht auch direkt, was die Verfahrensbeteiligten nämlich angeht, warum war das eigentlich beim EuG? Wir waren in der Konstellation, dass wir den europäischen Datenschutzbeauftragten hatten. Der hatte ein Verfahren gegen den einheitlichen Abwicklungsausschuss, SRB. Die hatten Dinge gemacht, so, mit Daten. Und da hatte der EDSB gesagt, so nicht. Um das mal ganz kurz zu machen. Das war das Vorverfahren und deswegen waren wir, weil wir europäische Institutionen haben, waren wir ursprünglich mal beim EuG. Nur um das einmal einzusortieren. Da aber, wie ja eben schon in Bezug auf Data Privacy Framework angekündigt, dass da auch noch Möglichkeiten gibt, lag es nunmehr jetzt beim EuGH. Und jetzt für alle, die den Sachverhalt von vor knapp einem Jahr, ein bisschen mehr, nicht mehr auf dem Schirm haben, oder warte mal, ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre, war das 2023? Heidewitzka, Zeit vergeht schnell. Naja, wir haben die Situation, dass dieser SRB bzw. der einheitliche Abwicklungsausschuss, die hatten Daten, so um das mal kurz zu sagen, die haben sie pseudonymisiert und diese pseudonymisierten Daten haben sie Deloitte zur Verfügung gestellt. So weit, so gut. Und hier haben sich gegen diese Verarbeitung und auch die Weitergabe gegen an Deloitte, haben sich Betroffene an den EDSB gewendet, haben sich beschwert, 4, 5 Beschwerden oder so in dem Dreh. Und Hauptbeschwerdepunkt war, wir wussten überhaupt gar nicht, dass unsere Daten an Deloitte weitergegeben werden. Und das darf ja gar nicht sein, weil da war ja eine Datenschutzerklärung, stand ja gar nicht drin, das geht ja wohl nicht. So, und im ersten Schritt war das auch alles eigentlich vergleichsweise entspannt. Der EDSB hat dann gesagt, hier, ihr da, ihr hättet darüber informieren müssen, so, und hat eher so verwarnt. Und die haben gesagt, nee. Also das sind ja gar keine personenbezogenen Daten, weil wir pseudonymisieren das und Deloitte hat gar keinen Zugriff auf den Schlüssel quasi zu dieser Pseudonymisierung. Das ist gar nicht personenbezogen für Deloitte. Nee, das, darüber hätten wir nicht informieren müssen und auch überhaupt. Und es kommt ja darauf an, dass es für Deloitte nicht personenbezogen ist. So, der EuG ist da mitgegangen jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und jetzt kommt der EuGH. So, und da haben also ja nicht alle drauf gewartet. Das wahrscheinlich sind nicht alle so krass nerdig wie ich. Aber ich habe tatsächlich darauf gewartet, weil ich mich schon gefragt habe, schon länger, auf welche Perspektive kommt es eigentlich an im Datenschutz? Auf wessen Wissen? Zu welchem Zeitpunkt? Was ist mit Dritten, die daran beteiligt sind, so wie jetzt in der Konstellation Deloitte? Welche Auswirkungen hat das, wenn ich, je nachdem, auf welche Position ich abstelle in so einer Konstellation? Kann das sein, dass, wenn das für Deloitte nicht personenbezogen ist, weil kann es sein, dass ich für so eine Verarbeitung tatsächlich, dass ich dann davon ausgehen kann, die sind gar nicht personenbezogen, brauche ich dann vielleicht kein AVV? Was bedeutet denn das eigentlich? Oder ist das alles total an den Haaren herbeigezogen, weil pseudonymisierte Daten quasi per Definition, also fast, personenbezogene Daten sind, weil pseudonymisierte Daten gar keine eigene Datenkategorie sind, sondern einfach nur Pseudonymisierung eine Form der TOM ist und letztendlich der Personenbezug immer der gleiche geblieben ist, sondern es nur eine Sicherheitsmaßnahme ist. So, das war so das Grundgefüge. Und wenn man in der Beratung tätig ist, aber auch wenn man irgendwo EDSB ist oder die in betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist, glaube ich, gibt es immer wieder Konstellationen, in denen das spannend sein kann. Ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche und Industrien und Wirtschaftszweige, für die es besonders interessant ist. Ich mich natürlich schon so gefragt habe, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ja, und dann kam die. Und du guckst nicht so überrascht wie ich, habe ich den Eindruck.
Ich habe mich nicht ganz so gefreut auf das Urteil wie du. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich habe mich aber sehr darüber gefreut, dass der EDSB ein Rechtsmittel eingelegt hat, weil ich fand das ursprüngliche Urteil so ein bisschen schwer nachvollziehbar. Und es ging ja da vor allem eben um die Informationspflichten auch, die eben nicht, die Informationen wurden ihm nicht erteilt. Und da hätte es mich doch sehr gewundert, wenn ein EuGH am Ende zum Ergebnis gekommen wäre, ach nö, die Betroffenen, die hätten hier nicht informiert werden müssen. Also ich fand insofern die Entscheidung des EuGH schon ein bisschen verwunderlich, als ich sie jetzt zur Kenntnis genommen habe, weil damals hatte ich mit der, glaube ich, wenig zu tun. Und wie gesagt, das Vorgehen des EDSB sehr nachvollziehbar. Weil das ist ja so eine der Fragen gewesen, wer muss jetzt eigentlich informieren? Das war ja, wie du schon sagtest, eigentlich der Ausgangspunkt des Verfahrens, dass da jemand nicht informiert wurde und sich dementsprechend an den EDSB auch gewandt hatte. Und ich würde sagen, natürlich mussten die Betroffenen darüber informiert werden, dass ihre pseudonymisierten Daten an Deloitte weitergegeben werden. Weil wie hätten sie sonst davon Kenntnis bekommen sollen? Und es ist eine Datenverarbeitung, also eine Verarbeitung personenbezogener Daten aus meiner Sicht relativ eindeutig. Kann man, wenn man sich nur auf den Standpunkt von Deloitte stellt, vielleicht sagen, ja, ja, aber wir können mit denen ja gar nichts anfangen, mit diesen Personenbezug, diesem angeblichen. Also für uns sind das irgendwelche Ziffern und keine Ahnung was. Und wenn jetzt Daten bei uns verloren gehen würden, who cares in Anführungszeichen, kann niemand was mit anfangen. Also von daher müssten die Daten auch eigentlich anonymisiert sein. Kann man ein Stück weit nachvollziehen aus deren Perspektive. Mhm. Aber wenn man das nicht total aufsplitten will, so einen mehr oder weniger einheitlichen Übertragungsvorgang oder Verarbeitungsvorgang, dann glaube ich, ja, es ist nachvollziehbar, dass man hier sagt, naja, pseudonymisiert ist halt nicht anonymisiert und es kommt schon drauf an, was mit den Daten war in dem Moment, wo sie erhoben wurden und ob aus Sicht der verantwortlichen Stelle, die sie erhoben hat, diese Daten eben Personenbezug aufweisen oder nicht.
Und ja auch vor allen Dingen behalten, ne? Also aus Sicht der verantwortlichen Stelle ist es ja eben gerade nicht so, dass sie sich auf irgendwie darauf berufen könnten, dass es irgendeine Form der Anonymisierung sein könnte. Hat auch meines Wissens hier keiner getan. Natürlich kann man auch mal überlegen, wie ist das dann eigentlich, wenn es eine echte Anonymisierung gewesen wäre, also für alle Beteiligten. Aber das war hier überhaupt nicht streitgegenständlich. Ich meine, klar kann man das aufmachen und überlegen, ob das nicht vielleicht sinnvoll sein kann für bestimmte Geschäftsmodelle etc. Ne? Aber und welche Pflichten dann vielleicht nur in Anführungsstrichen überbleiben würden. Hier war es eine öffentliche Stelle, also diese Institution ja, ob die dann überhaupt, das alles nochmal anders. Ne?
Du meinst
da
macht wegen man, mit F und so, ja.
Ne? Ja, so, ne? Aber es ist meiner Meinung nach schon eben, man kommt wieder zurück zur Ausgangsfrage, ne? Für wen und wann, worauf kommt es eigentlich an? Für die, warte mal, SRB, glaube ich.
Nee. SRB.
Ja, SRB. Für die SRB war immer der Personenbezug da.
Ja.
Zu jeder Zeit. Man wird wohl auch unterstellen, dass das die verantwortliche Stelle ist. Unabhängig jetzt davon, ob man hier, ob das eine Auftragsverarbeitung ist oder welche andere oder andere Konstellation ist. Das spielt aber so der EuGH eben keine wesentliche Rolle. Fair enough, der EuGH sagt, es ist immer eine Einzelfallentscheidung, man muss immer genau gucken. Ja, Aber hier in dieser Konstellation sind das eben personenbezogene Daten. Ich fand schon interessant, also für jeden, der wirklich mal eintauchen wollte in die gesamte Thematik, pseudonyme Daten, warum pseudonyme Daten, personenbezogene Daten sind, auch wenn einige der Randnummern auch hier in diesem Urteil auch beim geübten Leser die ein oder andere Herausforderung darstellt, es lohnt sich dort durchaus. Also übrigens, und hier vor allen Dingen die wichtigste Randnummer überhaupt ist 85, das sei hier mal am Rande eingeworfen, vielleicht als Shortcut für alle, die vielleicht nicht alles lesen wollen. Also so um 79 geht's, da geht's ums Eingemachte und das zieht sich so bis 85, 86, also da ist auch noch mehr. Aber wer gerade in dem Bereich ein bisschen da spielt ganz doll die Musik. Nun sei aber an der Stelle noch erwähnt, also und gut, in der juristischen Welt überrascht das jetzt hier wahrscheinlich keinen, es werden durchaus auch noch andere Meinungen vertreten. Also, dass das den subjektiven Begriff stärkt und dass die Perspektive jetzt hier im Fall von Deloitte nicht unerheblich ist und dass das spannend sein kann, weil wenn die Daten tatsächlich anonym für Deloitte sind, was heißt das dann jetzt eigentlich im konkreten Fall? Was kann Deloitte denn eigentlich dann mit den Daten machen? Also, wenn man es mal weiterdenkt, Deloitte macht wahrscheinlich nichts mit den Daten. Keine Ahnung.
Ich würde auch denken, dass nein, weil die haben für deren normale Tätigkeit irgendwie nicht so richtig viel bedeuten. Die waren ja schon recht speziell.
Ja, aber wenn ich mir überlegen würde, in einer anderen Konstellation, andere Auftragsverarbeiter, also sagen wir mal, Laura GmbH, die bekommt Daten und die sind aus Sicht der Laura GmbH nicht zuordnenbar. Wir können den Personenbezug nicht herstellen. Und dann kriege ich noch andere Daten und das sind vielleicht alles Daten von den Super-Duper-Laura-Püppchen. Und dann kann ich wirklich noch besser sehen, wo ich meine Laura-Püppchen verkaufen kann. Und was ist denn dann? Also es sind ja diverse Geschäftsmodelle in der Welt. Also es kann ja schon noch weitere Fragen aufwerfen. Und man merkt schon so auch in der Datenschutzbubble, dass hier doch auch diskutiert wird noch. Also was heißt es, welche Konsequenzen hat das? Nur aus Sicht der verantwortlichen Stelle ändert sich halt nichts. Ich glaube, das ist so nochmal das ganz, ganz klare Signal. Aber nochmal weiterspinnen, was das so noch alles heißen kann. Ich bin ja schon noch gespannt, was da so jetzt noch kommt und welche spannenden Ideen da so auch noch entstehen.
Auf die Diskussion bin ich auch gespannt. Also gerade diejenigen, die das vielleicht ein bisschen anders interpretieren, was das Gericht jetzt gesagt hat. Ich bin mir nicht sicher, wohin der Hase richtig läuft. Ich hatte das Urteil, als ich es das erste Mal gelesen habe, doch ich fand es irgendwie nicht so überraschend, weil ich sah mich einigermaßen bestätigt so in meinem groben Verständnis von dem, was ich dachte, was so personenbezogene Daten wohl sein müssten und aus welcher Perspektive man da am besten raufgucken sollte. Aber das war dann vielleicht auch teilweise mehr das Gefühl, das Judiz, was sich da bestätigt gesehen hat. Wenn dann erste Stimmen da sind, über die man so richtig streiten kann, na, da freue ich mich drauf. Aber noch sehe ich nicht, dass es wahnsinnig großen Impact haben wird. Also ich glaube eher, es ist ein bisschen eine Klarstellung und für den einen oder anderen jetzt leichter zu argumentieren, doch, das ist so und so in unserer konkreten Konstellation, hat ja auch der EuGH jetzt so entschieden.
Ja.
Ja, ich hoffe, es hat diesen klarstellenden Charakter, weil es wäre mal schön für ein Urteil, wenn es nicht mehr Fragen aufwerfen würde, als es Antworten gibt.
Ja gut, wir sind ja leid gewöhnt, ne? Also so ist es ja nicht. Das kommt ja doch schon öfter mal vor. Wobei in der Konstellation, einige haben ja auch ganz deutlich gesagt, die betroffenen Rechte wurden nochmal gestärkt. Ich glaube, also das ist nicht die Formulierung persönlich, die ich gewählt hätte, aber ich hätte gesagt, die Klarstellung der Pflichten der verantwortlichen Stelle gegenüber den Betroffenen wurde herausgearbeitet. Ob davon Betroffene besser informiert werden, sei jetzt mal dahingestellt. Ach, apropos betroffene Rechte, erinnere mich, habe ich gleich noch was zu. Nur mal ganz am Rande, am gleichen Tag, ich packe euch das einfach jetzt mal mit wenigen Worten auch noch in die Shownotes. Da gibt es noch ein anderes Urteil. Ihr erinnert euch, als der liebe Alexander Golland bei mir hier im Podcast war und wir intensiv über den Unterlassungsanspruch in der DSGVO diskutiert haben und woher man das erziehen kann und so. Dieses Urteil ist auch gefallen. Am gleichen Tag, nur am Rande. Ich weiß, ist jetzt nicht der schlimmste Spoiler, weil ihr vielleicht nicht so eine Erwartungskurve bei Urteilen habt wie ich. Aber nichts Unterlassungsanspruch, DSGVO ist die Bottomline. Ich packe euch das in die Shownotes, dann könnt ihr da mal reingucken. Also es heißt, es bleibt dem nationalen Recht überlassen. Nur, wir hatten jetzt quasi über den gesamten Sommer bis jetzt quasi in den Frühherbst hier quasi so eine kleine Spannungskurve dahingehend. Und Alexander hatte das ja auch angekündigt, dass das eben kommen würde. Und deswegen, um hier auch den Bogen zu schlagen, wollte ich das nur einmal ganz kurz erwähnt haben. Aber zurück, Betroffenenrechte. Also ich war ja im Urlaub, ja, und ahnte nichts Böses, ja. Dann komme ich aus dem Urlaub wieder, also, und ich habe ja super tolle, liebe Kolleginnen und Kollegen und Vertretung und alles, ne, die sich um alles ganz süß kümmern. Da erfahre ich gefühlt, ich versuche die professionellen Worte zu finden, aber ich finde es wie ein Scam. Ich finde es ganz schlimm, eine neue Taktik, um vermeintlich Betroffenenrechte durchzusetzen. Du hast aber den Sommer gearbeitet und hast dich damit intensiver beschäftigt. Oh mein Gott, es gibt Sachen und Unternehmen, das kann ich mir gar nicht erdenken, aber... Ja, reg ich mich auf? Erklär den Leuten mal, du findest vielleicht besser.
Du regst dich so schön auf, da kann ich mich fast nicht mehr so schön aufregen, wie ich mich eigentlich auch aufregen wollte darüber. Jetzt muss ich hier den Neutralen geben, aber nein, ich versuch's mal. Also erstmal vielleicht, keine Sorge, ich habe auch Urlaub gehabt. Also ich bin hier nicht im Käfig gehalten worden. Ich habe mich sogar erholt.
Okay.
Also, aber auch ich habe dann eben mitbekommen, was du erzähltest, allerdings auch tatsächlich in unserem Fall eher von Kollegen, die hier mit solchen Sachen zu tun hatten. Mhm. Und zwar ging es ganz konkret um Auskunftsersuchen, die gestellt wurden an verschiedene unserer Kunden, größere Kunden dann jeweils. Würde man sich jetzt erstmal denken, ja, Tagesgeschäft ist ja nichts Übles und vor allem nichts, also es ist ja total gut, dass es diesen Auskunftsanspruch gibt. Und wie gesagt, ich komme ja auch aus den mehr vom Gesichtspunkt der Betroffenen und aus dem Gedankengut der Freiheitsrechte und der Abwehrrechte gegen den bösen Staat und vielleicht auch andere. Also ich finde die ganzen betroffenen Rechte super. So, jetzt hat man als Datenschutzbeauftragter natürlich so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis dann, weil ab und zu ist da mal ein Betroffener dabei, der meint es ein wenig zu gut mit seinen Ansprüchen. Das kennen wir alle, aber jetzt... Was du meinst, richtig blöd wird's, wenn auf einmal ganz, ganz viele kommen und meinen, sie möchten mal so einen Auskunftsanspruch geltend machen und man sich wundert, warum kommen die jetzt eigentlich alle auf einmal und so viele?
Ja, nämlich, wenn Betroffenenrechte auf einmal Geschäftsmodell sind. Ja, so nehme ich.
Genau.
So nehme ich.
Wenn dann nämlich auf einmal jemand kommt und sagt, hey, liebe Betroffenen, wir haben hier eine super Idee, ihr könnt ganz einfach eure Rechte geltend machen, also euer Auskunftsrecht geltend machen, kostet euch noch nicht mal was. Ihr müsst nur hier irgendwie auf den Button drücken, euren Namen eingeben, ein paar mehr Daten und vielleicht noch auswählen, wen ihr mit eurem Auskunftsanspruch glücken wollt. Und den Rest übernehmen quasi wir.
Das klingt ja erstmal wie der Super-Duper-Service.
Es klingt ja erstmal wirklich toll für die Betroffenen, ist natürlich weniger toll für die betroffenen Unternehmen. Weil die kriegen tatsächlich jetzt eine ganze Menge ab auf einmal. Und der Dienst, über den ich mich jetzt gerade aufrege, der ist jetzt nicht ganz neu. Ich glaube, der war auch schon im März oder so mal in den Schlagzeilen. Aber irgendwie hat es unsere Kollegen jetzt gerade hier im Sommer so richtig erwischt.
Mhm.
Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe mal so eine kleine Umfrage gemacht und zwei Kollegen berichteten mir von 70 Anfragen in den letzten Wochen.
Das ist ordentlich.
Das finde ich schon für ein und dasselbe Unternehmen eine ganze Menge. Und ja, natürlich sind solche Anfragen völlig legitim grundsätzlich.
Klar.
Wenn sie denn gemeint sind.
Ja, wobei, okay, Moment. Also, nun bin ich die Letzte, ja, die betroffenen Rechte jetzt hier irgendwie untergraben möchte. Aber zum betroffenen Rechte ist auch ein bisschen was zu sagen. Also, nicht jeder Dienst, der betroffenen Rechte für andere Geld machen will, ist legitim. Und damit meine ich jetzt nicht mal das Konkrete, worüber ich mich so besonders aufrege, sondern auch ganz generell. Also, weil betroffene Rechte sind erstmal höchstpersönlich geltend zu machen. So, da kann jetzt nicht jeder kommen und das einfach für jemanden anders machen. Also wenn man das möchte und auch, da gibt es formelle Anforderungen dran, dass das überhaupt geht. Also das ist nicht per se legitim, nur weil ich irgend so eine Formular online ausgefüllt habe, ist es nicht direkt immer gleich alles richtig. Auch wenn man es richtig angehen möchte, mal unterstellt, man hätte die besten Absichten, ja, die darauf abzielen, wirklich betroffenen Rechte zu stärken. So geht es jetzt auch nicht einfach.
Hast natürlich recht. Ne? Du stellst jetzt ab auf die Frage, ob da jemand eventuell als Vertreter tätig wird. Mhm. Und dann stellt sich die spannende Frage, muss der dann nicht eine Vollmacht vorweisen können?
Genau.
Und ja, dieser Dienst, um den es jetzt gerade aktuell geht, der versucht das Ganze ein bisschen abzuwiegeln. Der hat sogar ein Gutachten veröffentlicht, nachdem aus seiner Sicht das Ganze eine Botenstellung viel eher ist, die er einnimmt. Und dann würde der ganze Mumpitz mit der Vollmacht ja gar nicht mehr erforderlich sein. Das kann man, glaube ich, schon auch anders sehen. Hilft uns aber jetzt in der praktischen Umsetzung natürlich relativ wenig, wenn wir diese Masse an Anfragen bekommen. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, was machen wir damit? Und ja, die Kollegen haben sich und ich hätte das auch so getan, damit beholfen, dass sie gesagt haben, naja, wir kriegen jetzt so viele Anfragen, wir gucken erst einmal, bei jeder dieser Anfragen ist nämlich eine E-Mail-Adresse hinterlegt von dem Anfragenden, also dem Betroffenen, der vermeintlich diese Anfrage jetzt selbst stellt, auch wenn es über eine Drittplattform erfolgt. Wir gucken jetzt erstmal, ob der das ernst meint oder ob der wirklich derjenige ist, der diese Anfrage auch gestartet hat. Und wir schreiben einfach mal an seine E-Mail-Adresse und bitten nochmal um kurze Bestätigung oder auch Übersendung einer Vollmacht, weil wir würden ja vielleicht doch eher von der Vertreterrolle ausgehen und gucken, was dann passiert. Und genau das haben die Kollegen eben gemacht. Einmal kurz zurückgeschrieben, gesagt, bitte um Bestätigung und dann hätte es ja gereicht, wenn die entsprechenden Betroffenen einfach nur kurz geantwortet hätten, einfach auf Antworten drücken und ja, ich möchte oder ich will oder nimm mich sofort geschrieben hätten und wir hätten es gemacht, wir hätten sofort eine Auskunft erteilt. Aber was ist passiert? In zwei von 70 Fällen kam eine Antwort. Alle anderen Betroffenen, die so dringlichst ihren Auskunftsanspruch geltend machen wollten, auch gegenüber unseren Kunden, alle anderen Betroffenen wussten davon offenbar nichts mehr, haben nicht mehr reagiert, hatten kein Interesse mehr, keine Ahnung was. Also ein 35. aller Fälle hat überhaupt sein Interesse an dieser Geltendmachung bekräftigt im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt war es dann natürlich so, dass sie beide eine Negativauskunft bekommen haben, weil natürlich unser Unternehmen keinerlei Daten zu diesen Personen hat.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass jeder, also es gibt ja auch genügend Institutionen, die Betroffene unterstützen wollen bei der Durchsetzung ihrer betroffenen Rechten und Muster zur Verfügung stellen und ähnliches. Ich finde das zwar alles schwierig zu einem gewissen Grad, weil die persönlichsten Anfragen häufig die besten sind und man die Leute am besten abholen kann von dem, was sie wirklich wissen wollen und was vielleicht echt Sorgen bei ihnen auslöst. Aber davon mal ganz ab, ich will das nicht alles verteufeln, aber also über die Jahre, die ich jetzt Datenschutz mache, gab es immer wieder so, ich sag mal, Vehikel, immer mal wieder. Die sprießen aus dem Boden wie nichts Gutes, habe ich den Eindruck. Man darf nicht vergessen, dass das in Teilen durchaus auch ein Geschäftsmodell ist.
Ja, muss ja, weil von alleine macht sich sowas nicht. Von alleine stellt sich dieser Dienst kaum auf die Beine. Und ich sehe schon, du bist mittlerweile wieder etwas der Gemäßigte von uns beiden.
Ich rede mich
hier so langsam in Rage.
Ja, ich bin schon ein bisschen runtergekommen, stimmt
ja,
schon.
Ja,
ein bisschen.
Wahrscheinlich machst du das ganz, ganz clever, um so ja, das Level auf einem noch erträglichen Niveau zu halten. Aber ja, es ist halt einfach ein Geschäftsmodell und ich finde, wie du schon sagtest, Betroffenenrechte sind mega wichtig und ich finde es auch völlig okay, wenn Unternehmen darunter ein bisschen zu leiden haben, weil ohne
ist halt
diese Betroffenenrechte wäre halt der Datenschutz auch echt…
Du kannst ja nichts machen. Sagen wir einfach, wie es ist. Wenn du nicht weißt, wer deine Daten hat und was sie für Daten haben, es ist eine Form der Befähigung.
Und von daher
es muss man auch nicht alles toll finden und man kann das auf Differenzierte sehen, aber grundsätzlich ist das die Befähigung für die Betroffenen. Und da musst du halt jetzt durch. Es kommt vielleicht irgendwann mal was anderes, wer weiß, aber aktuell ist es so und es hilft auch nichts und es ist auch nicht erst seit gestern da. Da müssen die verantwortlichen Stellen halt auch durch. Und wer jetzt keine Prozesse hat nach so vielen Jahren DSGVO, da ist auch mein Mitleid, also kommt auch an Grenzen. So.
Absolut. Und ich möchte auch nicht die Negativauskunft hier schlecht machen, sondern es ist auch völlig normal, dass jemand anfragt und man sagt, hey, sorry.
Nee, habe ich nicht.
Haben keine Daten mehr von dir.
Genau.
Vielleicht war ja tatsächlich vor ein paar Jahren mal Kunde bei uns oder hat einen Newsletter abonniert und den dann wieder unsubscribed. Und jetzt haben wir halt keine Daten mehr. Da muss man das auch entsprechend auskunften. Völlig d'accord. Also gar kein Thema. Aber wenn man dann bedenkt, was hier passiert, nämlich dass mit dem Gießkannenprinzip über Unternehmen gegangen wird und dass Leute ja auch in gewisser Weise gekobert werden, um diesen Dienst zu nutzen. Es ist alles kostenlos.
Ja,
ist es bei Instagram
beworben? Ich wollte gerade sagen, die bewerben das in Social Media ganz heiß.
Und tun tatsächlich so, als ob sie dem Datenschutz einen Megadienst erweisen würden. Also das sind verschiedene Werbeanzeigen oder Werbevideos, die man auf Instagram sich anschauen kann, wo man echt denkt, ja, das ist total wichtig. Also ihr habt ja vollkommen recht. Also ihr sprecht mich jetzt mit diesen Videos mich persönlich nicht an, aber es hat andere Gründe. Aber der Datenschutz, ja, das ist wichtig, auf jeden Fall. Und dann nutzen ein paar Leute den Dienst und dann kommt es zu dem, wozu es kommt, nämlich zu einer völligen Überfrachtung der Unternehmen.
Ja, und auch gar nicht der echten Beantwortung. Und damit meine ich nicht die Echtheit der Anfrage, sondern der echten Beantwortung der Anfrage, weil das ja nur so, weil viel wird gar nicht relevant sein. Die Leute haben wir Negativauskünfte bekommen, möglicherweise auch berechtigterweise oder gar nicht. Oder es wird verantwortliche Stellen, die sagen, das ist rechtsmissbräuchlich, gehen wir gar nicht erst drauf ein oder, ne? Also die Argumente sind ja in der Welt. Und das ist schon spannend. Aber ich finde es halt auch krass, also die Dienste über die Jahre, die waren sehr unterschiedlich und wo und wie die damit Geld verdient haben, war auch sehr unterschiedlich. Aber der aktuelle Spitzenreiter, der aktuell viel unterwegs ist, der bietet übrigens, wie du mir in unserem Vorgespräch erzählt hast, das wusste ich noch nicht mal, ich habe mich schon so aufgeregt, aber so habe ich mich noch mehr aufgeregt. Man stelle sich vor, auf deren Webseite, also ich bin Betroffener, ne, da gibt es dann die Reiter und das Formular für die Betroffenen. Und gibt es direkt daneben einen Reiter für die Unternehmen.
Ja, warum sollen nur Betroffene was bekommen? Also bitte.
Ja, damit die Unternehmen dann direkt auch die Standardantworten kriegen. Für die ganzen betroffenen Anfragen, die sie kriegen.
Ja, also das ist doch so. Also ich meine, ich finde, alle sind abgedeckt. Und die Unternehmen können sich jetzt bei dem Anbieter dann eben den Dienst einkaufen, der all diese betroffenen Anfragen automatisiert beantwortet. Mhm. Also quasi die eierlegende Wollmilchsau für alle. So.
Ja.
Das ist ein super Modell.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine perfekte Lösung auch jetzt für die, die zuhören, betrieblicher Datenschutzbeauftragter sind und sagen, ja, supi, Laura, Gunnar, ihr habt euch jetzt toll aufgeregt. Ich habe auch 20, danke. Nein, kann ich natürlich verstehen. Man kann das sehr unterschiedlich angehen, um mal so ein bisschen, also vom Handwerk her, also Nachfragen an einen Betroffenen zu stellen, zum Beispiel auch zur einwandfreien Feststellung der Identität oder gerade wenn es sich unter Unternehmensgruppen handelt, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu gucken, worauf bezieht es sich denn tatsächlich. Also das sind so Möglichkeiten oder man kann sich durchaus auch auf den Standpunkt stellen und sagen, das ist hier nicht irgendwas Bote oder was auch immer, sondern eine Vertretung und ich will eine Vollmacht und die dann erfragen, auch eine Möglichkeit, wenn man erstmal sagt, man leistet hier erstmal eine gewisse, ich wollte sagen Widerstand, aber beziehungsweise so eine Skepsis. Eine Skepsis legt man an den Tag, um zu zeigen, hey, ist das denn wirklich authentisch, um dann gegebenenfalls auch zu beantworten. Man kann auch überlegen, ob man seinen Prozess so einstellt, dass man sagt, hey, wenn das sowieso eine Negativauskunft ist, lasse ich mich auf gar nichts ein, die haue ich einfach raus und fertig. Auch eine Möglichkeit. Ich meine, eins ist ganz klar, die Prozesse hier, also jede verantwortliche Stelle braucht Prozesse für die Beantwortung von betroffenen Anfragen und zwar vorgestern. Dementsprechend, da kann ja auch, vielleicht ist beim nächsten nicht nur ein 36. Rücklauf und das verändert sich und das ist viel ernster. Dafür braucht man natürlich Lösungen. Das ist auch legitimere, also ich urteile ja hier voll drüber, aber ich kann damit auch gut leben. Ne? Also ich gehe heute gut ins Bett und habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich über so einen Dienst da nicht so viel Gutes dran lasse. Weil natürlich, aber übermorgen kann auch ein super legitimer Dienst an den Start kommen. Und vielleicht im größeren Stil solche betroffenen Anfragen eben auch stellen können, die dann einfach in der Welt sind. Also darauf vorbereitet sein, dass man hier auch schnell agieren kann. Also ich meine, ihr kennt die Norm alle. Wir haben Zeit zur Beantwortung, aber grundsätzlich gilt so schnell wie möglich. Ne? ASAP, Freunde. Und dafür brauche ich Prozesse. Ne?
Und gerade wenn es viele Leute sind, dann kann es auch mal ein bisschen unübersichtlich werden. Und das stellt sicherlich viele Unternehmen vor eine gewisse Herausforderung. Von daher ist das Angebot, das jetzt hier unser freundlich aufgenommenes und besprochenes aktuelles Unternehmen unterbreitet, das kann der Markt vielleicht schon gebrauchen. Aber es kommt so ein bisschen komisch daher in der Kombination.
Yeah.
Ich werde kein Freund von denen.
Nee, ich auch nicht. Du. Also ich kann dir nur sagen, die Laura GmbH, die wäre natürlich bereit. Also wir könnten das. Wir hätten alle
ja,
Mittel.
Ich weiß nicht. Bereit wäre sie für alles. Du könntest tausende Anfragen pro Tag bearbeiten. Das würdest du persönlich machen. Mit einem kleinen Finger.
Ja, nein, ich dachte, aber also ich werde damit auch definitiv nicht warm werden. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Betroffene auch Unterstützung brauchen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Sondern eher, weil ich solchen Diensten überhaupt nicht über den Weg traue. Und ich ehrlich überzeugt bin am Ende des Tages, das schadet betroffenen Rechten. Und das ist das Schlimme, das ist das, was. Also da kann ich mich auch nicht nur aufregen, sondern das macht mich dann, das bedrückt mich eher. Und das finde ich Mist.
Ja. Schadet vielleicht nicht nur betroffenen Rechten, sondern schadet letzten Endes ja eigentlich auch dem Datenschutzniveau im Unternehmen. Denn wenn das Unternehmen sich und solche Anfragen mit, mal ganz ehrlich, nicht so wirklich ernst gemeinten Anfragen, und das dürften die meisten sein, auseinandersetzen muss und das eben so eine Masse darstellt, dann ist einfach weniger Manpower da, um sich mit den wirklich wichtigen Fragen des Datenschutzes auseinanderzusetzen.
Ja, und sowas schadet dem Image des Datenschutzes einfach auch wirklich. Also die Leute sind dann zu Recht genervt davon und das kann ich nachvollziehen. Die hinterfragen natürlich die Ernsthaftigkeit zu Recht und sehen, dass andere versuchen hier, jetzt wirklich jetzt mal ein bisschen polemisch ausgedrückt, sich einfach nur zu bereichern. Wie genau, weiß ich nicht genau, aber ich traue ihnen einfach nicht. Und jedenfalls, und das hat ein ganz krasses Geschmäckle. Und das bleibt und das schadet. Und nachvollziehbarerweise auch. Ich kann dem ja gar nicht mal viel entgegensetzen, außer zu sagen, ja, andere meinen es eigentlich ernst und die wollen es wirklich wissen und die haben echte Interessen und wir müssen das ja machen und hallo, ein Grundrecht und so. Also, was sowas kaputt macht, also das ist, ja, super, super, super schade.
Aber Sie haben schöne Instagram-Werbung.
Na, immerhin.
Kann ich dir nur empfehlen, guck es dir an, du wirst lachend in den Schlaf kommen.
Ach, schön, ja, ja. Ich werde mal gucken, vielleicht heute Abend. Mal schauen. Also auf jeden Fall schön, dass du da warst. Wir konnten schön quatschen. Ich mal wieder eine Quatschfolge. Also nicht Quatsch, sondern
totaler
Quatschen.
Quatsch. Einfach nur totaler Quatsch. Aber ich freue mich auch. Vielen Dank. Also nicht nur wegen der kurzen Wege, sondern einfach, weil es schön war, mal mit dir über so lange Zeit sprechen zu können. Das ist sonst gar nicht so häufig möglich.
Nee. Das stimmt, wir müssen ja, also diese Arbeit immer, das ist unglaublich.
Unglaublich, ja.
Ja, muss ja auch sein zwischendurch mal. Ja, stimmt. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen oder auch eure Kritik. Ihr seht anhand dieser Folge, was ihr mir schickt oder uns und was ihr an Feedback gebt, das kommt echt an. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehle den Podcast gern weiter an andere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung und es ist gar nicht mal nur so dahingesagt. Es bleibt echt spannend. Ihr könnt euch richtig, richtig freuen. Wir machen so schöne Sachen diesen Herbst. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um kein Update zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht alleine, also mal abgesehen von meinen brillanten Gästen. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich. Produziert wird der Podcast aber von Ole Wohlers, wie sonst auch. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut euch unseren Blog unter www.dr-datenschutz.de an. Und ihr findet uns auch bei Blue Sky und Mastodon. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.